ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Ein ganzer Fluss ist tot. So beschreibt ein Feuerwehrmann jene Umweltkatastrophe, die die Oder gerade heimsucht. Die Menge der Fischkadaver, die aus dem Fluss gezogen werden, lässt sich nur noch in Tonnen bemessen. Und noch immer kann man nicht sagen, was oder wer daran schuld ist. Über hunderte Kilometer erstreckt sich inzwischen dieses Massensterben, und zwar diesseits und jenseits der polnischen Grenze. Flussabwärts Richtung Ostsee zieht sich eine regelrechte Spur der Verwesung und hat inzwischen das Stettiner Haff erreicht. Von dem Grenzort Widuchowa berichtet unser Polen-Korrespondent Olaf Bock.
Die Oder bei Widuchowa, tote Fische, wohin man auch schaut. Janusz Kulka kann das alles kaum begreifen. Fast sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Und jetzt das. Der 65-Jährige ringt mit den Worten. Das tut mir so leid, aber was soll man machen? Es zerreißt mir wirklich das Herz. Vor ein paar Tagen hat er noch hier gesessen und geangelt. Jetzt nur noch tote Fische. Sein 7-jähriger Enkel Maximilian ist zu Besuch. Noch sind Schulferien. Geh bloß nicht zu nah ans Wasser. Als ich heute Morgen aufwachte, waren so viele tote Fische im Wasser, dass ich einfach nicht mehr hinschauen konnte. Fischsperren sollen auf der polnischen Uferseite verhindern, dass die toten Tiere weitertreiben. Ministerpräsident Morawiecki macht sich heute ein Bild von der Lage. Viel zu langsam sei reagiert worden, so lauten Vorwürfe, auch aus Deutschland. Der Ministerpräsident sagt, auch er hätte zu spät vom Fischsterben erfahren. Der Leiter der Wasserschutz und der Chef der Umweltbehörde wurden deshalb gestern entlassen. Wir versuchen, diese ökologische Katastrophe, dieses Unglück so schnell wie möglich zu beseitigen und konzentrieren uns auch darauf, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Dafür sind Soldaten und die Feuerwehr im Einsatz. Schadensbegrenzung. Doch die genaue Ursache für das massenhafte Fischsterben ist bisher nicht gefunden. Deutsche und polnische Wasseranalysen haben einen zu hohen Anteil an Salzen im Oderwasser ergeben. Quecksilber als Ursache schließt die polnische Regierung aus. Weitere toxikologische Untersuchungen laufen noch. Die Regierung vermutet, dass chemische Abfälle in den Fluss gekippt wurden. Für Hinweise zur Ergreifung der Täter gibt es eine Belohnung von umgerechnet etwa 215.000 Euro. Momentan dürfen Anwohner das Oderwasser in Westpommern nicht für ihre Tiere oder zum Gießen verwenden. Der direkte Kontakt mit dem Fluss soll vermieden werden. Für Janusz Kulka ein schwerer Tag. Und das ausgerechnet an seinem 65. Geburtstag.
Am Montag ist es ein Jahr her. Die Taliban sind zurück an der Macht und tausende Afghaninnen und Afghanen versuchen nur eins, an Bord einer dieser Rettungsmaschinen zu kommen und zu fliehen aus dem Land. Unter ihnen auch zahlreiche sogenannte Ortskräfte, die auch für die deutschen Soldaten und Organisationen gearbeitet haben und deshalb nun in Lebensgefahr waren. Ihnen versprach die Bundesregierung, sie so schnell es geht in Sicherheit zu bringen. Doch von den 23.000, denen die Aufnahme zugesichert wurde, befinden sich derzeit gerade mal 2/3 tatsächlich in Deutschland. Über die, die es geschafft haben und jene, die immer noch um ihr Leben bangen müssen, Kerstin Breinig.
Bis vor einem Jahr hat Farzana Amansai noch Gesundheitsaufklärung für afghanische Frauen gemacht, Bildungsprojekte auf dem Land geleitet. Dann kamen die Taliban zurück. Erst im Februar schafft sie es nach Berlin. Ihre Schwester, ihre Eltern bleiben zurück. Sie stehen wegen mir unter hohem Druck und manchmal denke ich darüber nach, zurückzugehen, um mit ihnen zusammen zu sein. Wenn sie getötet werden, wenn sie in der Gefahrenzone sind, will ich mit ihnen zusammen sein. Es sind Gedanken, die vermutlich fast alle hier beim ersten Ortskräftekongress kennen. Viele haben Angst um Familienangehörige. Sie zeigen Unterlagen von denen, die noch feststecken, sich verstecken müssen. Arbeitsverträge mit deutschen Organisationen, Feindeslisten der Taliban. in der Hoffnung, dass jemand auch sie rettet. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch.
Streng genommen die letzten zwei Jahre für uns gearbeitet haben und dann für ein Ministerium, die dürfen eine Aufnahmezusage erhoffen und dann mit ihrer Kernfamilie.
Also Partner plus minderjährige Kinder. Doch was ist mit der 19-jährigen Tochter, die allein zurückbleiben muss? Was mit Geschwistern? Was wird aus den Eltern? Das Patenschaftsnetzwerk versucht zu helfen, wo es geht, organisiert sichere Unterkünfte, hilft Aufnahmeberechtigten aus dem Land. Angetrieben von der Verantwortung, die doch eigentlich bei anderen liegt.
Forderung an die Bundesregierung ist wirklich sehr klar festzulegen, wer ist für die Ortskräfte zuständig. Ist es das Auswärtige Amt, das Bundesministerium des Innern, das BMZ oder die Bundeswehr? Ja, es darf auf der Arbeitsebene da keine Komplikationen geben.
Und es braucht weniger Bürokratie. 6 Monate musste Wahidullah Rahimi auf 2 seiner Kinder warten. Er hat jahrelang für die Bundeswehr in Masai Sharif gearbeitet, musste raus aus dem Land. Die beiden Mädchen hatten keine Pässe. Ich wollte für meine Kinder einen Pass besorgen, aber ich habe es nicht geschafft. Wir waren sehr traurig. Ich hatte kein gutes Gefühl. Die Kinder waren dort und wir waren hier. Durch Helfer konnten sie dann auch herkommen. Jetzt wohnen sie alle zusammen in einer Flüchtlingsunterkunft. Mein erster Wunsch hier ist, in einer Schule lernen zu können. In Afghanistan konnte ich das nicht mehr. Und jetzt freue ich mich, hier wieder zur Schule gehen zu können. Andere sind immer noch gefangen in dem Land, das sie neu gestalten wollten.
Der Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie gestern im Bundesstaat New York hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Bundeskanzler Scholz sprach von einer abscheulichen Tat. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, es sei auch ein Angriff auf die Freiheit. Die Vorsitzende der Schriftstellervereinigung PEN America erklärte, sie hoffe, dass diese unentbehrliche Stimme nicht zum Schweigen gebracht wird. Der mutmaßliche Täter war nach dem Angriff festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und Körperverletzung ermittelt. Sein Anwalt plädierte auf nicht schuldig. Die anhaltende Trockenheit macht vielen Landwirten massive Probleme. Der Deutsche Bauernverband warnte vor Ernteausfällen und höheren Preisen. Präsident Ruckwied sagte, bei den Herbstkulturen wie Kartoffeln und Zuckerrüben seien Ertragseinbußen von bis zu 40% zu befürchten. Viele Betriebe müssten ihren Tieren bereits jetzt Wintervorräte zufüttern, weil kein Grünfutter mehr geschnitten werden könne. Der frühere deutsche Bankchef Anshu Jain ist tot. Wie das Unternehmen mitteilte, starb der Investmentbanker im Alter von 59 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Der Brite mit indischer Herkunft leitete Deutschlands größte Bank zusammen mit Jürgen Fitschen von 2012 an für 3 Jahre. Nach heftiger Kritik seitens der Aktionäre verließ Jain 2015 die Vorstandsspitze. In Berlin ist heute an den Bau der Berliner Mauer vor 61 Jahren erinnert worden. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße legte die regierende Bürgermeisterin Giffey einen Kranz für die mehr als 100 Opfer des DDR-Grenzregimes nieder. Am 13. August 1961 hatte die DDR mit dem Mauerbau begonnen, der den Westteil Berlins umschloss. Die Teilung der Stadt endete erst am 9. November 1989.
Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga, in der heute alle Augen auf Timo Werner gerichtet waren. Der Nationalspieler ist vom FC Chelsea nach Leipzig zurückgekehrt. Patrick Hallatsch.
So sieht's aus und es hätte das perfekte Comeback werden können für Timo Werner. 4 Tage zurück im Verein, gleich in der Startelf und dann trifft der Stürmer sogar zur Führung. Exakt 777 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für Leipzig. Trotzdem reichte es für die Sachsen nicht zum erhofften ersten Saisonsieg, weil die Kölner etwas dagegen hatten und weil sich Leipzig selbst dezimierte. In Unterzahl konnte dann auch der gefeierte Rückkehrer aus England nichts mehr ausrichten.
Der verlorene Sohn ist zurück in Leipzig, aber so richtig zufrieden sieht anders aus.
Wie beurteilst du dein Comeback?
Gut, gut, schlecht. Zurückgekommen gut, Tor gemacht gut, 2-2 schlecht.
Fußball auf den Punkt, manchmal ist so einfach, so wie Werners erste große Tat, 37. Minute die Führung aus 28 Metern. Allerdings mit freundlicher Unterstützung von Kölns Keeper Schwäbe. Die Antwort der Gäste lässt nicht lange auf sich warten. Nur 3 Minuten später netzt Dietz ein. Es ist sein erster Bundesliga-Treffer. Das Abwehrverhalten der Leipziger lässt zu wünschen übrig. Als Szoboszlai an den Ellenbogen ungeschickt ausfährt gegen Kainz, zeigt ihm Schiedsrichter Brandt rot. Leipzig kommt nach der Pause in Unterzahl, aber mit großer individueller Qualität zurück. Nun Nkunku mit der erneuten Führung, heute vom Kicker als Spieler des Jahres geehrt. Köln bleibt dran. Und Köln bleibt gefährlich. Simakar verlängert unglücklich die Ecke von Kain. Und Gvardiol drückt die Kugel chancenlos für Gulaschi ins Netz. Es riecht nach einem Fehlstart in Leipzig.
Für mich war es noch kein Fehlstart. Ich glaube, die Mannschaft muss sich finden. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Und ich glaube, dass man von uns noch sehr beeindruckt werden sein kann.
Wir kommen wieder, sagt Werner. Und zwar deutlich besser als heute.
Dem FC Augsburg ist heute Clubhistorisches gelungen. Im 23. Anlauf hat der FCA zum ersten Mal in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Da stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Matchwinner. War es der überragende Torwart oder der neue Trainer, der den richtigen Joker einwechselte? Oder war es der Siegtorschütze selbst? Die meisten Argumente sprechen wohl für Stürmer André Hahn.
Am Geburtstag eingewechselt, das entscheidende Tor gemacht und einen historischen Sieg gefeiert. Das ist eigentlich zu kitschig, um wahr zu sein.
So stellt man sich so einen Tag vor, wenn man nachts einschläft oder abends einschläft und davon träumt, ist das ein schöner Traum und schön, dass er in Erfüllung gegangen ist. Ich finde, wir haben heute als Mannschaft eine super Leistung gezeigt.
22 Mal konnten die Augsburger in der Bundesliga nicht gegen Leverkusen gewinnen. Den Grundstein zum ersten Sieg legte Jensen nach einer Viertelstunde mit dem 1:0. Nach der verdienten Augsburger Führung übernahm jedoch die Werkself mehr und mehr die Initiative. Kurz vor der Pause glichen die Gastgeber durch Arangis aus. Das Spiel schien ab da den gewohnten Verlauf zu nehmen. Noch nie mussten sich die Leverkusener den Augsburgern in einem Bundesligaspiel geschlagen geben. Im zweiten Durchgang hatten die Rheinländer dann auch eine Vielzahl von Chancen. Doch Augsburgs Keeper Gikiewicz vereitelte sie alle. Ausgerechnet der in der Presse so oft gescholtene hielt den FCA im Spiel.
Letzte Woche bekomme ich Kritik, heute bekomme ich einfach, keine Ahnung, gute Note und alle sagen, Gikiewicz hat gut gehalten, so ist Fußball.
Und gerade weil Fußball eben so ist, durfte kurz vor Schluss natürlich niemand anderes als das Geburtstagskind André Hahn mit dem 2:1-Siegtor das Spiel entscheiden. Für Augsburg ein historischer Sieg.
Die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim schlägt Bochum 3:2. Hertha BSC spielt gegen Frankfurt 1:1. Bremen trennt sich von Stuttgart 2:2, genauso wie Schalke von Mönchengladbach. Gestern unterlag Freiburg Dortmund mit 1:3. Morgen spielt Mainz gegen Union Berlin und München empfängt Wolfsburg. Mini-Olympia, so werden die European Championships in München oft genannt. 50 Jahre nach den echten Olympischen Sommerspielen kämpfen dort Europas beste Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze in gleich 9 verschiedenen Sportarten, zum Beispiel im Turnen. Und da ist den deutschen Turnerinnen heute Grandioses gelungen.
Grenzenlose Freude. Die deutschen Turnerinnen gewinnen Bronze, vergießen Tränen vor Glück, schaffen Historisches. Noch nie hat es ein Tourenteam aus Deutschland bei einer EM aufs Podium geschafft. Diesen Erfolg sichert Sarah Voss mit diesem Sprung trotz Wadenbeschwerden. Eine schwarz-rot-goldene Party beim Turnen und auf der Bahn. Nikolaus Heinrich ist Europameister, Hand drauf, das hätten die wenigsten für möglich gehalten. Heinrich gewinnt Gold in der Einzelverfolgung. Erfolgsverwöhnt dagegen die Frauen Emma Hinze voll motiviert. Sie gewinnt den Titel im 500 Meter Zeitfahren. Ergriffen sind Mieke Kröger und Lisa Brennauer. Kröger links freut sich über Gold. Brennauer holt Silber und beendet damit ihre erfolgreiche Karriere auf der Bahn. Das deutsche Duell in der Einzelverfolgung ist packend. Letztlich ist Kröger eine knappe Sekunde vor Brennauer. Gemeinsam feiern sie Silber und Gold.
Es ist ein bärenstarker Auftritt von Lukas Mertens bei den Schwimmeuropameisterschaften von Rom gewesen. Der Magdeburger Bahn 5, die untere gelbe, 800 Meter Freistil, 16 Bahnen kraulen. Mertens, der Vize-Weltmeister über die 400 Meter in einem spektakulären Rennen um die Medaillen bei dieser EM. Der Italiener Gregorio Paltrinieri führt, der Lokalmatador gewinnt auch. Aber Lukas Mertens wird Zweiter. Gestern hatte seine Freundin Isabel Gose Silber geholt, auch über die 800 Meter. Jetzt hat Mertens ebenfalls Silber. Dritter, der zweite Italiener Lorenzo Galossi.
Auch bei uns in Deutschland ist es heiß in diesen Tagen, aber das ist noch gar nichts gegen das, was die Menschen im Südwesten Europas durchmachen. Eine Hitzewelle nach der nächsten mit immer wieder neuen Temperaturrekorden. Unser Reporter Sebastian Kisters wird gleich zeigen, dass das Meer an einigen Stellen inzwischen 30 Grad warm ist. Und eine Folge dieser Hitze ist, dass es Unwetter gibt. Wie jenes, das die Besucher eines Festivals bei Valencia erleben mussten, aus heiterem Himmel.
Es ist 4 Uhr nachts auf einem Musikfestival nahe Valencia. Nach großer Hitze und Gewittern folgen plötzlich Sturmböen. Dann fallen Teile der Bühne herab. Plötzlich war da viel Wind. Super heiß. Sand flog durch die Luft. Zelte hoben ab. Und alles Mögliche mehr. Ein junger Mann stirbt, zahlreiche Menschen werden verletzt. 50.000 meist junge Leute sind zu dem Zeitpunkt noch auf dem Festivalgelände. Es gab Warnungen wegen extremer Hitze, aber starke Windböen wurden zunächst mehr im Landesinneren erwartet. Vielerorts nie dagewesene Hitze in Spanien schafft derzeit Potenzial für Unwetter. Die zuständigen Behörden müssen nun genau prüfen, was wirklich passiert ist und ob es eine Entscheidung hätte geben müssen, um das Geschehene zu verhindern. Doch Meteorologen sagen, Gewitter lassen sich schwer exakt vorhersagen. Und nun braut sich östlich von Valencia wieder etwas zusammen. Das Mittelmeer ist an einigen Stellen 30 Grad warm. Auch an den Küsten Mallorcas. Das bildet das Potenzial für Starkregen, Gewitter und Sturm in den kommenden Wochen.
Das Wasser. Man könnte meinen, man würde in Whirlpool gehen. Also das war auf jeden Fall die letzten Jahre nicht so warm wie jetzt.
Für viele Spanier ist klar, nun zeigte sich der Cambio Climatico, der Klimawandel. Auch morgen soll es hier auf Mallorca wieder um die 40 Grad geben. Das Meer wird sich weiter aufheizen.
Tja, Carsten, womit haben denn die Menschen im Südwesten in den kommenden Wochen zu rechnen?
Wir haben es ja gerade gehört, diese hohen Wassertemperaturen, insgesamt die hohe Hitze, das ist ein Potenzial für weiteres Extremwetter. Und gerade am Ende des Sommers, zu Beginn des Herbstes, gibt es typischerweise kräftige Schauergewitter im gesamten Mittelmeerraum. Und die Hitzewelle ist ja noch nicht zu Ende. Wenn wir uns das mal anschauen, ganz aktuell, heute ein neuer Temperaturrekord, ein neuer Allzeittemperaturrekord auf der Insel Formentera. Das ist die kleine Insel südlich von Ibiza. 44,5 Grad auf einer kleinen Insel, umgeben von Wasser. Das ist nur deshalb möglich, weil eben die Wassertemperaturen so hoch sind. Das hier eine Karte der aktuellen Wassertemperaturen vom Mittelmeer. Überall hier, wo es so rot ist, gibt es aktuell Temperaturen im Bereich von 28 bis 30 Grad. Das sind 3 bis 5 Grad mehr, als es normalerweise jetzt zu dieser Zeit dort geben dürfte. Und deshalb steigt eben das Unwetterpotenzial. So haben wir zum Beispiel aus einem Wettermodell mal geschaut, wo es demnächst die kräftigsten Gewitter gibt. Am Mittwochabend erwarten die Wettermodelle die kräftigsten Gewitter. Das ist ein Zeichen für die Blitzintensität, vor allem im Süden Frankreichs. Am Donnerstag rutscht das Ganze weiter Richtung Norditalien. Und einen ersten Vorgeschmack auf die Gewitter gab es heute schon. Kräftige Hagelunwetter gab es auf der Insel Sardinien mit Hagelkörnern, die 7 bis 9 Zentimeter im Durchmesser waren. Bei uns ist das Wetter zum Glück noch ruhiger, aber so langsam kommen erste dickere Wolken zu uns voran. Die ersten gab es heute im Osten. In der Nacht tröpfelt es in der Mitte noch etwas daraus hervor. Ansonsten passiert erstmal gar nichts. Morgen starten wir wieder mit Sonnenschein, aber nicht mehr mit so einem wolkenlosen Himmel wie zuletzt. Denn gleichzeitig kommen auch aus Südwesten dickere Wolken, die hier im Südwesten am Abend Schauer und Gewitter bringen. Wir haben es gesehen, nachmittags ein paar Schauer und Gewitter quer durch die Mitte. Die Temperaturen nachts im Norden 17 bis 20 Grad, im Süden ist es etwas kühler und tagsüber erneut heiß, 30 bis 34 entlang des Rheins örtlich bis zu 35 Grad. Die weiteren Aussichten, wechselhafteres Wetter mit einzelnen Schauern und Gewittern am Montag, nicht mehr ganz so hohe Temperaturen, der Dienstag allerdings wieder sonnig und heiß mit bis zu 33 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Und das waren die Samstagsthemen von uns. Das Wort zum Sonntag erinnert jetzt an die Ordensschwester Edith Stein, die vor 80 Jahren von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde. Wir sind morgen wieder wie gewohnt für Sie da. Bis dahin, Eine gute Nacht.